Wir knüpfen an da, wo wir letzten Mittwoch aufgehört haben, in Lukas 12. Da sind wir fast mit dem Kapitel fertig, aber wir wollten die letzten 10 Verse, 11 Verse nicht durchjagen. Und von daher machen wir da weiter und schließen heute damit das Kapitel 11 ab. Es ging um zwei Schwerpunkte am letzten Mittwoch. Der eine war die Frage, wo ist unser Schatz? Leben wir für die Erde, für das, was vergänglich ist, oder leben wir für die Ewigkeit, für den Himmel? Im zweiten Thema ging es dann um Wachsamkeit und um die Erwartung des Kommens Jesu. Hatten wir uns mit beschäftigt. Das ist eigentlich immer wieder ein erfreuliches Thema, immer wieder ein erfreuliches Thema für solche, die bereit sind, immer wieder ein spannendes oder nervös machendes Thema für die, die nicht bereit sind. Und trotzdem, ich finde seit geraumer Zeit, die Gedanken zum Kommen Jesu sind immer wieder spannende Gedanken, weil uns unsere Zeit zuruft, wacht auf. Es gibt ein ordentliches Wetterleuchten. Jesus kommt bald. Wir hatten vergangenen Mittwoch geschlossen mit der Frage, wenn du sicher wüsstest, dass Jesus in 30 Tagen kommen würde und du Rechenschaft ablegen müsstest über dein Leben, was würdest du anders machen als jetzt? Finde ich immer eine gute Frage, sich die von Zeit zu stellen. Wenn Jesus morgen wiederkäme, was würde ich in meinem Leben, oder in 30 Tagen wiederkäme, hätte ich ein bisschen mehr Zeit, was würde ich in meinem Leben dann verändern? Was passt irgendwo nicht mit der Wiederkunft Jesu überein? In den letzten Versen heute in Kapitel 12 macht Jesus deutlich, dass nicht nur die letzten Tage, die Endzeit mit ihren Wirren und mit ihren Ereignissen eine Herausforderung sind, sondern die tägliche Nachfolge, Jesus jeden Tag nachzufolgen, ist auch eine Herausforderung. Ich hoffe, ihr werdet nicht müde, mittwochs und sonntags zu kommen. Ich merke so, wie wir durch den Kolosserbrief gehen und durchs Lukasevangelium gehen, dass da Überschneidungen sind. Das nicht geplant, aber das so ist, dass wir heute Abend über Nachfolge nachdenken und am Sonntag geht es auch nochmal ans Eingemachte, was die Nachfolge angeht. Und Jesus lehrt halt, dass Nachfolge auch Herausforderungen sind. Herausforderungen, wie soll ich sagen, man könnte sagen heraus aus der Finsternis oder heraus aus der Lethargie und hinein in wirklich ein Leben mit Jesus. Darum geht es auch heute Abend. Ich bete nochmal. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir heute Abend hier sein können. Danke, dass der Raum so voll ist. Danke, dass wir dein Wort haben, Herr. Ein Privileg, was Millionen von Christen gerne hätten und nicht haben. Danke, Herr, dass wir dein Wort in unserer Sprache haben, es verstehen können. Aber Herr, wir brauchen auch deinen Geist, der es in unserem Leben lebendig macht, der uns hilft, es umzusetzen in unsere persönliche Situation. Und mögest du uns da heute Abend beihelfen. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir die Wunder und die Herrlichkeit sehen in deinem Wort und segne auch den Rest des Abends, Herr, wenn wir in die Anbetung gehen und das Abendmahl feiern, Herr, dass du an diesem Abend geehrt wirst. Amen. Wir unterteilen die letzten Verse heute Abend wiederum in zwei Abschnitte, hatten wir letztes Mal auch, machen wir auch heute Abend. Und zuerst die Verse in Lukas 12, Vers 49 bis 53. Und wir fangen wieder an. Ich lese die Verse gleich und dann wollen wir uns, während wir lesen, die Frage stellen, was möchte Jesus uns dadurch sagen? Also Lukas 12, 49 bis 53. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden 5 in einem Hause entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein. Oh, Moment mal. Ich will nicht umblättern. Und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Das sind schon ernste Verse. Was denkt ihr, was mag Jesus damit seinen Jüngern damals und uns heute zum Ausdruck bringen wollen? Okay, Jesus ist gekommen, er sagt, er ist gekommen, um ein Feuer zu bringen und möglicherweise ist die Liebe gemeint. Ja, zum Beispiel, genau. Okay, danke. Ja, ja. Sonst noch eine Idee, was Jesus uns durch die Verse sagen möchte? Richtig. Der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Und das bringt Streit. Auch in der Familie. Ja. Sonst noch was? Dass die Nachfolge kein Spaziergang ist. Wir merken, es sind nur 5 Verse oder 4. Ganz wenige Verse, die wir jetzt gelesen haben. Und doch ist da einiges drin, was der Herr uns zeigen will, was er uns sagen will. Wir beginnen mit einer Aussage Jesu, dass er gekommen ist, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Was für ein Feuer könnte das sein? Der Ben hat schon vorgeschlagen, vielleicht meint er die Liebe. Liebe, die, bitte? Ja, die Liebe, die nicht immer so einfach ist. Was könnte noch damit gemeint sein, wenn er sagt, ein Feuer ist er gekommen zu bringen? Der Heilige Geist, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Denn der Heilige Geist wird in der Bibel oft als Feuer dargestellt. Wir kommen da gleich noch zu. Was noch? Feuer ist in der Bibel auch oft ein Zeichen für Gericht. Gericht und Feuer gehen oft zusammen. In meisten Fällen verstanden die Juden im Alten Testament Feuer als ein Hinweis auf Gericht. Es gibt da viele Verse. Ich gebe euch einen aus Psalm 68, Vers 3. Da heißt es, wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben, also die Feinde. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes. Ja, ist offensichtlich, hier ist mit Feuer das Gericht gemeint. Vielleicht wollte Jesus zum Ausdruck bringen, ich wünschte, die Zeit des Gerichts wäre schon da. Das wäre, ist ja, man kann sagen, kurz vor dem Ende, kurz vor der Herrlichkeit. Ich wünschte, die Zeit des Gerichts wäre schon da. Und das würde gleichzeitig eine andere Bedeutung des Feuers einläuten. Es wäre gleichzeitig eine Zeit der Befreiung und der Bekehrung von Israel. Das ist eine Möglichkeit, Feuer als Zeichen des Gerichts. Eine andere Bedeutung von Feuer ist Reinigung. Reinigung oder auch Heiligung. Für uns Christen ist ja beides dran, ne? Reinigung, grundsätzlich sind wir gereinigt, aber wir brauchen auch die tägliche Reinigung. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, aber die Füße hat er ihnen trotzdem gewaschen. Reinigung und Heiligung. In Zacharja 13, Vers 9, da spricht der Prophet Zacharja die Worte aus über Israel. Dieses letzte Drittel will ich durchs Feuer schicken und läutern. So wie man Silber läutert. Da geht es um Reinigung. Ich werde die Menschen prüfen, wie man Gold prüft. Sie werden meinen Namen anrufen und ich werde ihnen antworten. Ich werde sagen, sie sind mein Volk und sie werden sagen, der Herr ist unser Gott. Dazu war Jesus gekommen. Jesus war gekommen, um Reinigung zu bringen, um Heil zu bringen, um Heiligung zu bringen, und zwar nicht nur für Israel verständlicherweise, sondern für alle. Für alle, die an ihn glauben würden, die ihm nachfolgen würden. In dem Fall würde Jesu Wunsch, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, ich wünschte, es wird schon brennen, in dem Fall würde Jesu Wunsch das Feuer der Heiligung oder der Reinigung betreffen. Und dann haben wir natürlich die dritte Möglichkeit, was eben auch schon genannt worden ist, dass das Feuer, von dem Jesus redet, ein Bild ist für die Kraft des Heiligen Geistes. In Lukas Kapitel 3 haben wir vor etlichen Monaten durchgenommen, da sagt der Herr zu seinen Jüngern, da predigt Johannes der Täufer über Jesus. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und in Apostelgeschichte 2 sehen wir ein Bild davon. Da kommt nämlich der Heilige Geist, und da heißt es in Apostelgeschichte 2, 3 und 4, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann fingen sie an, Gott zu loben und zu predigen, und eine große Ernte Ernte an Seelen für Jesus einzubringen. Da wurden Tausende gläubig. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn Jesus dieses Feuer gemeint hätte. Denn er war ja gekommen, um Menschen zu retten. Und um seine Gemeinde zu formen, herauszurufen. Sich eine Braut zuzubereiten, zu der wir als Gläubige gehören. Die Gemeinde Gottes. Ausleger denken unterschiedlich über welches Feuer Jesus jetzt gemeint hat. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wer weiß, vielleicht hat Jesus alle drei im Sinn gehabt. Die einen sagen, es war das Erste, was wir erwähnt haben, das Zweite, das Dritte, was auch immer. Ich tendiere dahin, dass ich sage, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er von dem Feuer des Heiligen Geistes gesprochen hat, denn dazu ist er ja in die Welt gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich will meine Gemeinde bauen. Das war sein Ziel. Darum ist er gekommen. Und mit dem Pfingsttag kam eben dieses Feuer des Heiligen Geistes. Und dann fing die Gemeinde an und das Evangelium fing an, in aller Welt zu brennen. Aber so oder so, Jesus ist gekommen, Feuer anzuzünden. Und das Feuer in eigentlich, ob man diese oder jene Erklärung nehmen, ist immer was Positives, immer was Erstrebenswertes. Das Gericht vielleicht jetzt nicht so, aber die Reinigung und die Heiligung und die Kraft des Heiligen Geistes, das ist er gekommen zu bringen. Aber, so sagt Jesus in Vers 50, bevor das Feuer brennen kann, muss er, Jesus, zuerst getauft werden mit einer besonderen Taufe. So, jetzt haben wir natürlich im Lukas-Evangelium gelesen, wiederum vor ein paar Monaten, dass Jesus doch schon getauft war. Ihr erinnert euch, er kam zu Johannes dem Täufer, zum Jordan, und er wurde dort von Johannes dem Täufer getauft, zu Beginn seines Dienstes. Wovon redet Jesus hier, wenn er sagt, ich muss zuvor mit einer Taufe getauft werden, bevor dieses Feuer kommen kann, brennen kann? Wovon redet ihr? Vom Sterben, okay. Sonst noch Vorschläge? Feuertaufe? Sterben und Auferstehen, genau, ist sogar das Bild von der Taufe. Bevor Jesu Wunsch, dass das Feuer brennen kann, erfüllt werden kann, bevor Heil und Vergebung ausgeteilt werden kann, bevor die Gemeinde herausgerufen und seine Braut vorbereitet werden kann, was muss vorher geschehen? Jesus musste ans Kreuz gehen. Jesus musste erst sterben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch sein Blut werden alle unsere Sünden ausgetilgt. Und da erinnern wir uns jedes Mal beim Abendmahl dran, das hing mit Leiden zu tun, zusammen. Bevor der Wunsch Jesu nach diesem Feuer erfüllt werden konnte, musste er mit der Taufe des Leidens getauft werden. Hier in diesem Vers und auch in Markus 10, Vers 38 wird von dieser Leidenstaufe, obwohl es nicht Leidenstaufe formuliert wird, aber wird von dieser Leidenstaufe gesprochen. Jesus musste nicht nur mit Wasser getauft werden im Jordan, sondern auch mit Leiden getauft werden. Und Gerrit hat eben schon gesagt, Taufe, das bedeutet begraben werden, untergehen und neues Leben wieder herauskommen. Und so wie Jesus im Jordan unter Wasser ging und wieder hervorkam, so wurde er auch mit Leiden nicht nur kurz besprenkelt, sondern er wurde eingetaucht in Leiden. Jesu Leiden waren massiv. Und wir denken ja immer, gut, wir sehen das Kreuz, haben wir hier eigentlich auch eins? Nee. Wir sehen das Kreuz und wir lesen, dass er geschlagen wurde und dass man ihm den Bart ausgerissen hat und dass man ihn gefoltert hat und all diese Dinge. Und das waren schreckliche, grausame, körperliche Leiden. Aber das waren ja noch nicht mal die schlimmsten Leiden. Die schlimmsten Leiden war ja, dass der Reine, der Heilige, den ganzen Dreck der Welt auf sich genommen hat. Und dass der Sohn in der Dreieinigkeit sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass der Vater seinen Zorn über unsere Sünde auf Jesus gegossen hat. Das war ja ein schlimmeres Leiden als die körperlichen Leiden, die unsagbar und schrecklich genug waren. Gut, also diese Taufe, von der Jesus redet, das ist ein Leiden und nach dem Leiden am Kreuz und der Auferstehung kam dann das Feuer in Apostelgeschichte 2. Würde also so in dieser Erklärung zusammenpassen. Und dann kommen seltsame Verse, in denen unser Friedefürst, Jesus ist unser Friedefürst, so sagt es Jesaja 9, Vers 5. Und irgendwo, im Römerbrief oder sonst wo, heißt es, er ist unser Friede. Also wo dieser Friedefürst sagt, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern Entzweiung. Lassen Sie Verse nochmal lesen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir eine Erklärung finden, was Jesus damit wohl gemeint haben können. Ist eben schon angeklungen, aber lass uns da ein bisschen drüber reden. Lukas 12, 51 bis 53. Da sagt Jesus, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit Zweien und zwei mit Dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Was meint Jesus hier? Wenn wir ihn als Friedefürsten verkündigen, nicht nur an Weihnachten, was meint er dann, wenn er solche Worte sagt und solche Lehren bringt? Wenn uns jetzt ein Nicht-Christ diese Worte, die wir gerade gelesen haben, unter die Nase reibt, wie würden wir dann versuchen, ihm das zu erklären? Okay, nicht irdischen Frieden, sehr gute Antwort. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Unsere Meinung über Jesus und unsere Meinung, unsere Stellung zum Evangelium, das wird uns von anderen trennen. Das hat Jan ja eben schon gesagt. Also, dass das sogar in die Familie hineingehen kann, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Wir erklären solchen Leuten, wenn sie uns diese Verse unter die Nase reiben, wir erklären ihnen, Jesus ist der Friedefürst. Er ist gekommen und er ist der Friedefürst. So wird er bezeichnet in Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Wo Jesus zum Zentrum gemacht wird, wo Jesus der Mittelpunkt ist, da ist Frieden. Da bringt er Frieden. Und da herrscht Frieden. Und Janosch hat eben gesagt, richtigerweise, es ist nicht der irdische Frieden. Da ist kein Waffenstillstand, den Jesus bringt. Sondern es ist Frieden, der anders ist. Es ist ein Frieden, den er vom Himmel bringt. An einer anderen Stelle, in einem anderen Zusammenhang wird der Friede mal beschrieben. Da heißt es, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Geht es um Gebet. Und dann, und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist nicht der irdische Frieden, sondern es ist der Friede Gottes, den er gebracht hat. Und er sagt auch in Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie ihn die Welt gibt. Da haben wir es wieder. Es ist nicht der Friede dieser Welt. Es ist der Friede vom Himmel, der allen Verstand übersteigt. Nicht Frieden, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also nicht wie die Welt, sondern echten Frieden. Ist ja auch so. Also zumindest soll es so sein. Wenn, wie Andrew es formuliert hat, wenn wir anders über Jesus denken als Leute, die nicht an ihn glauben, und wenn wir uns ans Evangelium halten und andere halten sich nicht ans Evangelium, dann ist es ja nicht so, als ob wir die Zwietracht entstehen lassen würden. Als ob wir den Streit suchen würden. Der Paulus schreibt uns in Römer Kapitel 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn es euch möglich ist, was immer an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, das heißt also, als Jesus-Nachfolger zwingen wir niemanden, an Jesus zu glauben. Gut, wir ermutigen, wir predigen, wir laden ein, vielleicht zu bestimmten Zeiten, wie der Paulus, wir drängen, wir werben intensiv, aber wir zwingen niemanden, an Jesus zu glauben. Wir streiten nicht darüber. Wir beleidigen auch niemanden, der anders glaubt als wir. Wir beleidigen niemanden, der nicht glaubt. Wir beleidigen niemanden in einer anderen Religion. Da haben wir gar kein Interesse dran, andere niederzumachen, zu beleidigen, zu verlästern oder sonst irgendwas. Wir haben doch die Wahrheit. Wir präsentieren Jesus, wir präsentieren das Evangelium, wir laden zu ihm ein, ohne jemand anders irgendwie runterzumachen und Streit anzufangen. Wir streiten nicht mal mit denen, die uns um Jesu Willen beschimpfen, die uns um Jesu Willen verachten. Johannes und Petrus wurden um Jesu Willen beschimpft, verachtet, verleumdet, bedroht, geschlagen. Die haben sich noch darüber gefreut. Also nicht, weil es so gut getan hat, sondern weil Jesus sie wert geachtet hat, für ihn leiden zu dürfen. Wir lieben unsere Feinde. Wir beten für unsere Feinde. Wir segnen unsere Feinde. Und von daher, wir sind nicht die, die den Frieden zerstören. Aber wenn wir uns an Jesus halten und ans Evangelium, dann passiert das, was wir hier gelesen haben, zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter und Vater und Sohn. An einer anderen Stelle heißt es, und seine Feinde unsere Feinde werden unsere eigenen Hausgenossen sein. Sei dem Herrn dankbar für alle deine Verwandten, vor allen Dingen für alle deine Hausgenossen, die zu Jesus gehören, die den gleichen Weg gehen mit dir, wie du. Wir können eben nicht verhindern, auch wenn wir den Frieden suchen, dem Frieden nachjagen, wie die Schrift sagt, auch wenn wir das tun, wir können nicht verhindern, dass Menschen, die Jesus hassen, auch uns hassen. Und dass Menschen, die biblische Maßstäbe ablehnen, dass die auch uns ablehnen. Das können wir nicht verhindern. Es ist nicht immer so. Es ist nicht immer so, dass Leute, die mit unseren biblischen, christlichen Maßstäben nicht übereinstimmen, dass sie dann gleich gegen uns kämpfen. Aber das ist auch nicht auszuschließen. Ich habe auf den Philippinen mit jungen muslimischen Männern Bibelstudium gemacht. Und diese jungen Männer lebten in einer islamischen Gesellschaft, im islamischen Ortsteil. Die durften ins Bordell gehen. Die durften auch saufen. Oder die durften Drogen nehmen. Nicht, dass sie ermutigt wurden dazu oder dass das den Eltern oder den Verwandten oder den religiösen Leitern gefiel. Aber da unternahm man nicht sonderlich viel gegen. Aber dass sie am Bibelstudium teilnahmen, das gefiel keinem. Und da kriegten sie dann Gegenwind. Wahnsinn, ne? Ein junger Mann hier in Deutschland, der zum Glauben gekommen war an Jesus und sich für Jesus entschieden hatte, dem sagten seine Eltern, wir wünschten, du besser wär, wenn du schwul wärst, als dass du zu diesen Christen gehst. Ja, Jesus ist gekommen und da, wo Menschen an Jesus festhalten und Jesus nachfolgen, da ist nicht immer Frieden. Jesus sagt da in den Versen nicht, dass er keinen Frieden möchte. Er erinnert uns, dass das Wort vom Kreuz für Nichtchristen eine Torheit ist. So sagt es der Paulus ja später. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Was macht man mit einer Torheit? Über die Torheit lacht man, eine Torheit verspottet man und über eine Torheit, da kann man sich sogar streiten, weil man sich als überlegen empfindet. Aber denen, die an ihn glauben, uns ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Denkt mal an die verfolgte Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch die Blättchen liest, die wir draußen ausliegen haben von Open Doors oder AVC. Da stehen immer wieder Berichte drin, wie Familienangehörige sich zu Jesus bekannt haben und wie sie entweder rausgeschmissen wurden. Der Vater schmeißt seine Frau mit Kindern raus oder der Vater schmeißt seine Frau raus, behält die Kinder für sich. Oder die Kinder werden rausgeschmissen oder müssen flüchten. In der verfolgten Kirche ist es oft der Fall. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern da, wo Menschen ans Evangelium glauben, da ist Entzweiung. Das merken wir vermutlich auch. Nicht so krass, vermutlich. Aber das merken wir auch. Ich habe gestern draußen auf dem Literaturtisch Flyer hingelegt und Plakat angehängt. Da ist wieder ein Marsch fürs Leben in Berlin am 17. September. Fährt ein Bus hin. Und da kann man mitmarschieren für das Leben gegen Abtreibung. Und ich habe ein paar Zeugnisse gelesen von denen, die da hingegangen sind. Also das ist kein Spaß. Das ist keine Demo, wo die einen marschieren und die anderen stehen am Straßenrand und gucken zu. Da kann schon sein, dass da Gegenstände fliegen oder gespuckt oder geflucht oder sonst was wird. Warum? Weil wir uns für eine gute Sache einsetzen, weil wir uns für das Leben einsetzen, weil wir Christen sind. Der zweite Teil heute Abend, der ist auch dann der letzte im Lukas 12, da geht es um Versöhnung in Anbetracht unserer Zeit, in Anbetracht unserer gegenwärtigen Zeit. Lukas 12, die Verse 54 bis 56 zunächst. Da heißt es, er sprach aber auch zu der Volksmenge: Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen, und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß, und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Wir erinnern uns, dass es im Anfang des Kapitels zu einem großen Teil um Wachsamkeit ging, um die Bereitschaft, bereit zu sein, wenn der Herr kommt, und die Zeit nicht zu verschlafen. Und jetzt klagt Jesus seine Zuhörer an, dass sie zwar die korrekten Wetterbeobachtungen machen können, aber dass sie das Wetterleuchten der Zeit nicht erkennen und dass sie dafür blind sind. Wir haben ja auch so Wetterregeln, ne? Morgenrot schlecht, Wetter droht. Abendrot, habe ich jetzt neu gelernt, Abendrot Gutwetterbrot. Und ich habe mal im Internet nachgeschaut, sind das jetzt Bauernregeln, so wie wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ne, die kennen wir. Oder sind das wirklich Erfahrungswerte? Und es sind Erfahrungswerte, also die beiden mit dem Schlechtwetter und Gutwetter und so, sind Erfahrungswerte, die man auch begründen kann, warum das so ist. Die Juden, die hatten natürlich keinen ZDF-Wetterbericht, die hatten auch keine Radar- und Satellitenunterstützung für die 7 Uhr Nachrichten, sondern die hatten Erfahrungswerte. Abendrot, Morgenrot und so weiter. Und Südwind wird hier erwähnt. Sie hatten diese Erfahrungswerte. Und Jesus lehnt diese Erfahrungswerte auch nicht ab. Er sagt, ihr sagt so und so, und ihr wisst, es kommt auch so. Also an den Erfahrungswerten war was dran. Aber dann macht er ihnen doch einen Vorwurf. Was ist der Vorwurf, den Jesus ihnen macht? Schaut nochmal in die Verse 54 bis 56. Was wirft Jesus seinen Hörern vor? Er sagt, ihr könnt alles beurteilen, ihr könnt das Wetter beurteilen, ihr könnt den Südwind beurteilen, ihr könnt die Wolken beurteilen, aber ihr könnt nicht die Zeichen der Zeit beurteilen. Könnt nicht oder wollt nicht. Was für Zeichen der Zeit standen den Juden denn damals zur Verfügung? Ja, richtig, in welcher Weise? Ja, woran konnten Sie das wissen? Marie. Von den Propheten vorausgesagt. Die Juden hatten doch das Alte Testament. Das ganze Alte Testament von 1. Mose bis Maleachi, was wir heute in unserer Bibel haben, das hatten die damals auch schon. Und sie konnten es lesen. Und sie konnten nachfragen. Und sie konnten es auch verstehen. Denk doch mal an die Weisen aus dem Morgenland, die im Stern gefolgt waren. Die wussten, da ist ein König geboren. Sie kommen nach Jerusalem, sie gehen natürlich zum Palast und fragen den König Herodes, wo ist denn der neugeborene König? Der kriegt Panik, fragt die Schriftgelehrten, die sich in der Schrift auskennen, und was sagen die? Wie antworten die Schriftgelehrten? In Bethlehem. Die sagen, der Prophet Micha sagt in Kapitel 5, Vers 1, dass der König, der neugeborene König, in Bethlehem geboren werden soll. Die hatten Hinweise. Die hatten Zeichen der Zeit, auf die sie hätten achten können, wenn sie es gewollt hätten. Und da gab es noch mehr Zeichen der Zeit, die sie hätten, wenn sie die Augen aufgemacht hätten, wo sie es hätten sehen können. Richtig. Das war allerdings dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das konnten sie also noch nicht wissen. Aber das sind so diese Verheißungen, die im Alten Testament standen und die dann sich im Neuen Testament in Jesus erfüllten. In Matthäus 3, da lesen wir, wie der Geist Gottes in Form einer Taube auf Jesus kam und eine Stimme vom Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Geist Gottes kam auf ihn und in Jesaja 61 war vorhergesagt, der Geist des Herrn wird auf ihm sein. Wenn sie doch eins und eins zusammengezählt hätten. Oder die Heilungen, die Jesus getan hat. Als Jesus diese Sachen hier in Lukas 12 liest, das war ja nicht zu Beginn seines Dienstes. Da hatte er ja schon Aussätzige gereinigt. Da hatte er ja schon Tote auferweckt. Da hatte er ja schon Blinde sehend gemacht und Lahme gehend gemacht. War ja geschehen. Und was hatte der Prophet Jesaja in Kapitel 29 verheißen? Er hatte verheißen, dass Lahme gehen und Blinde sehen sollten. Oder das Geschlechtsregister. Die kannten ja das Alte Testament. Die wussten ja, dass Jesus über Isaak, über Abraham, Isaak, Jakob, Judah, David und so weiter, dass er über diese Linie kommen sollte. Hätten sie sich das Geschlechtsregister Jesu mal angeschaut, dann hätten sie gemerkt, das ist ja die Erfüllung. Er ist ja der Sohn Davids. Er ist ja ein Sohn Davids. Er ist ja der Sohn Davids. Also Jesus hat schon recht, wenn er sagt, die Zeichen am Himmel, den Südwind, die Wolken, die könnt ihr gut beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit, die Zeichen, die im Alten Testament gegeben wird, dafür seid ihr blind. Richtig, richtig. Richtig, in Bezug auf den Kindermord um die Geburt Jesu herum in Bethlehem. Genau, war eine weitere Verheißung, die sich bis dahin schon erfüllt hatte. Ja, Jesus beschuldigt also die Menschen, dass sie das Wetter erkennen, aber dass sie die Zeichen der Zeit nicht lesen können. Das war sein Vorwurf. Und ich meine, das ist eine Sache, die sich viele Christen heute in der Welt auch vorwerfen lassen müssen, oder? Dass sie die Zeichen der Zeit denen keine Beachtung schenken. Dass sie vergessen, dass sie sie links liegen lassen. Wir haben sogar noch mehr als das Alte Testament. Wir haben die ganze Bibel. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung. In der ganzen Bibel werden die Zeichen der Zeit aufgelistet. Und wir haben davon durchgenommen, als wir die Offenbarung studiert haben. Aber die Menschen verwerfen das und die Menschen verstehen es nicht. Sie verstehen Menschenweisheiten, Morgenrot, schlecht, Wetter droht, aber sie verstehen nicht die Weisheiten Gottes. Sie verstehen die Wetter-App auf ihrem Handy, die können sie lesen. Aber die Zeichen der Zeit, die sich vor unseren Augen erfüllen, die sind so schwer zu lesen für uns. Ein Kommentar, den ich gelesen habe, der listet eine ganze Reihe von Hinweisen auf der Weltzeit-App, auf der App für unsere Zeit, die uns zeigen oder die uns zurufen, dass Jesus bald wiederkommt. Da ist zum Beispiel das Zeichen, dass die Bibel sagt, Israel wird sich, bevor Jesus wiederkommt, wird Israel sich sammeln. Jetzt war Israel 1900 Jahre in alle Welt zerstreut. Man sprach nicht mehr von einer existierenden Nation Israels. Und welches Volk hat sich nach 1900 Jahren wieder zusammengefunden in ihrem ursprünglichen Heimatland und ist wieder zu einer Nation erstanden? Aber genau das ist mit Israel passiert, 1948. Und die Bibel sagt, dass bevor Jesus wiederkommt, dass ein neuer Tempel gebaut wird. Und die Vorbereitungen dafür, die laufen heute. Also nicht heute, sondern in dieser Zeit, in unserer Zeit. Manche Gegenstände des Tempels sind bereits hergestellt, so dass, wenn der Tempel gebaut wird und gebaut ist, sie einfach nur noch an den richtigen Platz gestellt werden müssen. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit, und hier klingeln bei mir alle Glocken, dass am Ende der Zeit Kriege, Pest und Dürren sein werden. Also die drei Dinge, Kriege, brauchen wir nicht drüber zu reden in unserer Zeit. Pest haben wir zurzeit mehr als genug. Es kommen noch die Affenpocken dazu. Und die Dürre. Ja, brauchen wir keine Erklärung, ne? Aber die Bibel sagt hier, das ist ein Zeichen der Zeit, dass Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass irdische Machtblöcke sich bilden werden und die Weltbühne schlussendlich einen starken Mann hervorbringen wird. Gut, wir haben keine Idee, ob der Antichrist schon lebt. Das kann sein, muss aber nicht sein. Aber wir merken doch, wie die Welt seit geraumer Zeit versucht, Machtblöcke zu schaffen. Die Bibel sagt, dass ein Wirtschaftssystem kommen wird, das alles kontrollieren wird. Und manches, was zu diesem Wirtschaftssystem gehört, das wird heute in manchen Ländern schon testweise ausprobiert. Ja, also das, was Jesus den Leuten damals gesagt hat, ja, ihr könnt eure Wetter-App lesen, aber die Zeichen der Zeit, die erkennt ihr nicht oder wollt ihr nicht erkennen, das könnt ihr uns genauso sagen. Uns Christen heute, ich meine, seit uns auch, aber der Christenheit sagen. Hier, eure Wetter-Apps, die könnt ihr lesen, aber achtet auf die Zeichen der Zeit, die vor euren Augen sich erfüllen. Es bedeutet nicht, möchte ich betonen, es bedeutet nicht, dass Jesus morgen kommt, dass er nächste Woche kommt, dass er nächstes Jahr kommt oder dass es nächstes Jahrzehnt kommt. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, dass es bald sein wird. Denn die Zeichen, dass er kommt, vermehren sich, intensivieren sich. Und wir sollen nicht wie die Menschen damals alles Mögliche interpretieren und verstehen und zusammenbringen können. Aber das, was wirklich wichtig ist, das verpassen wir. Die letzten Verse für heute, die weisen uns darauf hin, dass wir vorbereitet sein sollen. Lukas 12, 57 bis 59. Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Auch die Verse erinnern uns daran, dass Jesus bald wiederkommt. Wir sind ja im gleichen Abschnitt. Es geht um Gericht und es geht darum, dass Jesus, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Zeit da, dass Gott die Welt richten wird. Darum geht es auch hier in den Versen, um Gericht. Die letzten Verse, die rufen uns also als Leser auf, mach dich bereit, vor Gott zu stehen. Räum auf, was du aufräumen kannst. Räum aus, was du ausräumen kannst. Bring in Ordnung, was du in Ordnung bringen kannst. Und sieh zu, dass du vor Gottes Angesicht bestehen kannst. Das ist praktisch die Botschaft hier in diesen letzten Versen. Bereite dich so vor, dass da nichts ist, dessen du dich schämen müsstest, wenn du vor Gott stehst, wenn das Gericht kommt. Natürlich können wir diese Worte heute als eine Warnung Jesu verstehen. Damals war es definitiv eine Warnung an die Leute. Und wir können das auch, ohne da was zu verbiegen, wir können es als eine Warnung verstehen. Eine Warnung, sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Wir können die Worte aber auch als Worte der Gnade verstehen. Von ein bisschen anderen Blickwinkel her. Eine Gnade, die uns zuruft, Leute, noch ist Zeit. Noch ist Zeit. Das Wetterleuchten ist da und das Wetterleuchten wird auch stärker. Aber der Herr gibt noch Zeit der Gnade. Der Herr gibt noch Zeit zur Umkehr für die, die ihn nicht kennen. Der Herr gibt noch Zeit, in unserem Leben Dinge zu ordnen, die noch nicht in Ordnung gebracht sind. Deren wir uns schämen würden, wenn der Herr jetzt wiederkommen würden, die uns peinlich wären. Worte der Gnade, die sagen, hey, ich mache euch Mut. Bereitet euch vor. Noch ist Zeit, in der Heiligung zu wachsen, der Heiligung nachzujagen, wie die Schrift sagt. Noch ist Zeit zur Hingabe oder zur wiederholten Hingabe. Wenn Christsein in meinem Leben und im Leben von vielen anderen hat es immer wieder Zeiten gegeben, nicht nur eine Zeit der Hingabe. Es gibt eine Bekehrung, wo wir unser Leben Jesus geben. Aber es gibt in unserem Leben immer wieder Zeiten, wo wir merken, oh ja, da bin ich so ein bisschen vom Ziel abgekommen. Das muss ich wieder korrigieren. Und manchmal ist man viel vom Ziel abgekommen und man muss es wieder korrigieren. Was für eine Gnade. Der Herr sagt uns, hey, ich komme bald und ich freue mich darauf, meine Gemeinde zu mir zu holen. Nutzt die Zeit. Noch ist die Zeit, den Rest unseres Lebens voll für Jesus zu leben. Wenn man 20 ist, wenn man 30 ist, wenn man 40 ist, da denkt man immer noch, ja, oh, wir haben ja noch unser halbes Leben vor uns oder unser Dreiviertelleben vor uns. Und wenn man dann mal 60 ist oder 70 ist, dann denkt man, ja gut, jetzt kann man so langsam anfangen, die möglichen Lebensjahre zu zählen. Dann kommt einem immer wieder mal die Frage, ja, habe ich eigentlich wirklich mein Bestes für Jesus gegeben? Und die Verse, die wir heute Abend gelesen haben, sind nicht nur eine Warnung, ich komme bald, bring dein Leben in Ordnung, sondern auch, ich komme bald, leb den Rest in voller Hingabe für mich. Ich möchte schließen mit dem Vers, mit dem ich auch letzte Woche geschlossen habe. Lukas 12, Vers 43. Haben wir letzte Woche durchgenommen. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Vielleicht möchten noch einige von uns mit uns beten. Vielleicht dem Herrn für irgendwas danken. Vielleicht ihn bitten. Vielleicht unser Leben neu in die Spur bringen. Was immer. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen und ich schließe dann. Herr, dafür danken wir dir, dass wir zu dir kommen können, dass wir deine Worte gehört haben, bereit zu sein, dass wir deine Warnung, aber auch deine Worte der Gnade gehört haben. Herr, wir danken dir für die Zeichen der Zeit, auch dass wir sie sehen dürfen, dass du sie in deinem Wort angekündigt hast. Herr, und wir möchten bereit sein. Wenn du kommst, Herr, schenk, dass du vorbereitete Herzen findest.